Ich bin tatsächlich gefühlt 500 Mal oder vielleicht auch noch häufiger gefragt worden in meiner Fußballkarriere, wie bist du zum Fußball gekommen?
Ja, moin, ich begrüße euch zu unserer ersten Folge Team Lisa featuring DFB. In der vorherigen Zwischenfolge habe ich schon angekündigt und heute übrigens passend zum Weltfrauentag, Happy Birthday an alle Girls da draußen, ist es soweit. Ich freue mich so krass, ich bin so dankbar und dann haben wir auch noch direkt so einen knaller Auftakt. Die Frage, die ihr gerade gehört habt, stammt von niemand Geringerem als von der Bundestrainerin herself. Martina Voss-Tecklenburg ist mein erster Gast in Zusammenarbeit mit dem DFB. Nochmal als kleiner Reminder vorweg, das hier sind so ein bisschen so Special-Folgen. Wir haben erstens eine kleine Halbzeitshow, da werdet ihr nochmal ein paar Infos kriegen rund um den DFB. Dann gibt es auch eine kleine Veränderung beim Draft und zwar wird der zu einer Viererkette. Es kommt eine weitere Kategorie nur bei diesen Folgen dazu, das ist das Abseits. Das Abseits ist eine Überraschungssprachnachricht von einem Wegbegleiter meines Gesprächspartners und es wird immer ein Gadget mitgebracht, das hinterher via Social Media, also da Augen auf, vor allem auf die DFB-Frauenkanäle, vielleicht sahnt ihr ja ab. Am Ende der Folge erfahrt ihr, was Martina mitgebracht hat. Die durfte ich übrigens quasi bei ihr zu Hause in Strahlen an der holländischen Grenze besuchen. Da hat ihr Mann ein Bauunternehmen und da haben wir unser Interview geführt. Es war ein wirklich unendlich reflektiertes Gespräch. So eine coole, offene, entspannte Frau, die so zugänglich war und das war wirklich der Hammer. Ich bin mega dankbar für dieses coole Gespräch und auch für die mega nette Erfahrung einfach. Es war ein richtig geiler Vibe. An dieser Stelle dann auch liebe Grüße nach Portugal. Da befindet sich die deutsche Nationalmannschaft gerade. Die zocken da ihren Algarve Cup, hoffentlich sehr erfolgreich. Wir werden da natürlich ein Auge drauf halten. Und jetzt will ich nicht länger rumlabern. Wir haben gesprochen über Martinas Werdegang, von der Spielerin zur Mutter, zur Bundestrainerin. Wie es eigentlich ist, wenn man gar nicht so richtig zu jemandem aufblicken kann, weil man die Erste in diesem Feld ist, wobei sie pingelig ist. Wir reden auch über eine gesunde Fehlerkultur, was für mich besonders interessant war und wo sie auch sehr cool aufmacht. Über Speed-Dating bzw. Fragebögen und was die mit der Nationalmannschaft zu tun haben. Sie sagt außerdem, was die Hollies besser machen und ich muss zugeben, ihr werdet es wahrscheinlich merken, ich sage überdurchschnittlich oft schön, vielleicht weil ich es einfach so schön fand. Nehmt es mir nicht übel, ihr kennt mich inzwischen. Ansonsten an alle, die das erste Mal dabei sind, herzlich willkommen zu Team Lisa. Hört euch einfach mal durch die anderen Folgen durch, damit ihr wisst, was hier so passiert. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in unsere erste Folge Team Lisa featuring DFB und herzlich willkommen, ich bin so stolz, auf Teammember Nummer 8, Martina Voss-Tecklenburg.
Eine meiner Standardantworten war dann, das würden Sie Lothar Matthäus nicht fragen. Das war ja so meine Generation, also er hat ja parallel zu meiner Zeit gespielt. Und ja, das ist mir permanent begegnet, dass Mädchen immer gefragt wurden, wieso spielst du Fußball, wie bist du zum Fußball gekommen?
Und wenn ich da direkt nachfragen darf, was hat das mit dir gemacht dann? Hat dich das genervt auch oder war das eine Trotzantwort?
Irgendwann. Zu Beginn war es eigentlich so, dass ich natürlich das immer auch erzählt habe, weil es ja auch vielleicht sogar für mich selber einerseits normal war, aber ich wusste ja, ich habe mich immer nur zwischen und bei den Jungs bewegt und Es waren nicht so viele Mädchen um mich herum, die auch Fußball gespielt haben. Also von daher war mir das klar, dass vielleicht die Frage irgendwo berechtigt ist, aber je länger, ich habe ja 20 Jahre, hat ja dann doch meine Fußballkarriere gedauert, je länger die gedauert hat, umso mehr hat mich diese Frage eigentlich gestört. Ich habe sie aber trotzdem immer höflich beantwortet.
Geduldig. Ich werde immer ab und zu checken, dass es auch läuft, nicht, dass irgendwas verloren geht. Vielen Dank für den Einstieg. Und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, an dem wir unseren Hörern vorstellen müssen, mit wem ich hier überhaupt rede. Ich freue mich unfassbar, dass es heute geklappt hat. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen in Team Lisa, Martina Voss-Tecklenburg.
Ja, vielen Dank.
Du bist Nationaltrainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Das sagt man irgendwie immer dazu. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, warum das eigentlich so ist. Und wir starten die Podcast-Folgen immer mit einer kleinen Selbstvorstellungsrunde. Das kannst du dir so vorstellen wie so eine FIFA-Karte oder wie so eine Quartettkarte. Was würde auf der FIFA-Karte von Martina Voss-Tecklenburg stehen?
Also auf der FIFA-Karte von Martina Voss-Tecklenburg würde stehen: Martina Voss-Tecklenburg, geborene Voss. Geboren 1967, verheiratet, glücklich, eine Tochter, fußballverrückt, leidenschaftliche Trainerin, privilegierter Mensch.
Oh schön, privilegierter Mensch, das ist eine starke Aussage. Warum steht das bei dir drauf? Zeugt ja auch von einer gewissen, wie sagt man, auf Englisch sagt man humble, Demütigkeit.
Demüt. Ja, weil ich mir durchaus bewusst bin, dass ich ein privilegiertes Leben führen darf. Es fängt damit an, dass ich in Mitteleuropa geboren worden bin, wo ich ja nur bedingt was für kann. Und hört damit auf, dass ich eine tolle Fußballkarriere erleben durfte, mit ganz vielen Höhen, natürlich auch mit Tiefen, aber mit Dingen, die außerhalb des Fußballplatzes extrem wertvoll waren. Ich bin in viele Länder gereist, die mir die Welt gezeigt haben, die ich sonst nicht hätte besuchen können. Ich habe unheimlich und unfassbar viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die mein Leben bereichert haben. Und deshalb weiß ich, dass ich privilegiert bin.
Privilegiert ist natürlich schon mal ein starker Einstand. Und ich muss immer bei meinem Podcast so ein bisschen davon ausgehen, dass ich ein sehr breites Publikum habe und nicht unbedingt Mädels oder auch Jungs, die nur fußballverrückt sind. Vielleicht könntest du deshalb noch mal so ein bisschen erzählen, wie du deine 20 Jahre Fußballkarriere, also wie du zum Fußball gekommen bist. Die Frage würde ich jedem Fußballer tatsächlich stellen oder stelle ich oft. Und natürlich dann den Weg zur heutigen Bundestrainerin.
Ja, ist jetzt ein sehr langer Weg. Also wenn ich überlege, ich bin aktuell 52 Jahre jung.
Ja.
Ich bin tatsächlich zum Fußball gekommen, weil ich vier Geschwister habe, davon eben zwei Brüder. Einen älteren Bruder, der Fußball gespielt hat, einen Papa, der immer Fußball gespielt hat, einen Zwillingsbruder, der tatsächlich kein Fußballtalent hatte, aber sehr früh Schiedsrichter wurde. Also war das zwillingsmäßig so verteilt. Ich hatte das fußballerische Talent.
Herrlich.
Er ist der Schiedsrichter geworden.
Pfeift er heute noch?
Nee, nur noch manchmal ab und zu. Wir haben an einem Schulhof gewohnt. Also ich bin ja in einer Arbeiterfamilie groß geworden, eben mit fünf Kindern, sieben Personen. Wir haben direkt an einem Schulhof gewohnt, sind permanent über den Zaun geklettert, wenn wir aus der Schule kamen.
Schön.
Und dort gab es einen Fußballplatz. Und dort haben sich alle getroffen aus der Nachbarschaft, aus den unterschiedlichen Straßen. Wir haben auch tatsächlich noch Straßenfußball, also die Bronkhorststraße gegen die Lösshotter Straße, gespielt.
Herrlich.
Und wir sind einfach immer mitgelaufen. Also für mich war das völlig normal. Und so die ersten Berührungspunkte zum Vereinsfußball hatte ich dann, weil mich ein Trainer im Hallenbad, im Schwimmbad hat Fußball spielen sehen, also auf der Wiese draußen. Und mich als erstes gefragt hat, bist du ein Mädchen, bist du ein Jung? Und ich so ganz entrüstet gesagt, ich bin natürlich ein Mädchen.
Hattest du dunkle Haare damals auch schon?
Ja, wurde auch oft gefragt, so woanders dann, wie ich denn heißen würde. Aber wie gesagt, für mich war das natürlich so eine Frage. Ja, natürlich bin ich ein Mädchen. Dann hat er damals gesagt, aber du spielst Fußball wie ein Junge. Und ob ich Lust hätte, in den Verein zu kommen. Und er kam dann auch zu uns nach Hause und hat dann mit meiner Mama gesprochen. Aber die hat gesagt, nee, Fußball ist nichts für Mädchen. Und die Martina ist so zart. Also ich war wirklich ein Strich in der Landschaft. Und sie hatte eben auch überhaupt nicht das Bild, dass Mädchen oder Frauen Fußball spielen. Und dann habe ich viele Alternativsportarten gemacht. Habe Leichtathletik gemacht, Handball gespielt, Tischtennis gespielt. Habe aber ganz kurzfristig mal in der Jugend, aber nur 3-4 Spiele, bei der E-Jugend, glaube ich, von DJK Löser-Meiderich gemacht, aber dann durfte ich da eben auch nicht mehr spielen. Und dann hat es tatsächlich bis zu meinem 15. Lebensjahr gedauert.
Witzig, aber eigentlich Handball ist ja auch eine wirklich robuste Sportart.
Ja, aber das spielten halt irgendwie Mädchen und Frauen. Und das ja, Bild gab es schon bei meiner Mama.
Dann ging es wirklich nur ums Bild eigentlich.
Genau, ja. Es gab keine Rollenbilder, keine Vorbilder.
Ja.
Das war auch ja für mich, selbst ich wusste ja nicht, wie Frauenfußball in Deutschland. Gibt's das?
Ja.
Wer spielt da? Wer ist da erfolgreich? Und mit 15 hat dann mein Sportlehrer am Gymnasium gesagt, Martina, du bist so gut, du musst in den Verein. Und dann hat er heimlich ein Probetraining ausgemacht beim KBC Duisburg. Und das war damals schon ein sehr erfolgreicher Frauenfußballclub in Deutschland. Die gehörten wirklich so mit zu den 4, 5, 6 besten Teams. Und da bin ich dann hin zum Probetraining in die Halle, da war ich gerade 15. Und dann haben die gesagt, du musst hier bleiben. Und dann bin ich zum Arzt, habe eine Bescheinigung bekommen, dass ich bei den Frauen auch schon spielen darf. Und habe dann, das war im Dezember 82 und habe dann im März 83 mein erstes Spiel gemacht für den KBC Duisburg. Und ein Jahr später, im November 84, mein erstes Länderspiel.
Wahnsinn. Ja, zeugt aber auch von so einer unglaublichen Selbstverständlichkeit, ne? Von einem großen Selbstbewusstsein, dass man so sagt, okay, meine Mutter möchte es nicht, aber ich habe da trotzdem Bock drauf. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
Ja, es war das, was ich am meisten geliebt habe. Also ich habe, wie gesagt, auch viele andere Sportarten richtig gut gekonnt. Aber ich habe in jeder Pause, in der 5-Minuten-Pause, in der immer großen Pause auf dem Schulhof Fußball gespielt. Wir haben, ob da eine Cola-Dose, ein Tennisball oder ein Lederball war. Und habe eben schon gemerkt, dass das ist, was ich nicht nur sehr gut kann. Ich bin ja auch von den Jungs meistens als erstes gewählt worden. Also die wollten mich schon in ihrer Mannschaft haben.
Ja, cool.
Und habe ja auch gesehen, dass ich mithalten kann. Und ich wollte eben Fußball spielen, obwohl ich auch 5 Jahre sehr erfolgreich Tischtennis gespielt habe. War das eben schon
wie wild, ja.
Schon so, dass das meine größte Leidenschaft war. Und ich dann ja auch relativ schnell gemerkt habe, Teamsport, mit anderen zusammen sein, unterschiedliche Stärken einbringen können, das ist etwas, was mir auch liegt. Aber auch vorneweg zu marschieren, also Verantwortung zu übernehmen. Und dann, nachdem dann die ersten Zeitungsartikel kamen, die ersten Erfolge kamen, da war das dann im Hause Voss auch kein Thema mehr.
Cool.
Meine kleine Schwester, die 5 Jahre jünger ist als ich, die durfte dann ohne Probleme auch Fußball spielen.
Oh, schön. Also richtig die Lanze gebrochen. Cool. Und du hast es gerade schon angesprochen, dann kam dein erstes Länderspiel. Ich selber übrigens Hockey gespielt, Bundesliga-Niveau immerhin. Ich habe es nie geschafft, ein Länderspiel auf meine FIFA-Karte zu schreiben quasi. Was hat das mit dir gemacht? Wie ging das dann für dich weiter? Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wo, in welchem Alter wir ungefähr sind oder in welchem Jahr?
Also tatsächlich immer noch ganz früh in meiner Karriere, 84, sind wir eingeladen worden. Das war eigentlich so, dass die besten Nachwuchsspielerinnen in Basinghausen zusammenkamen und der damalige Bundestrainer, es gab ja auch nur eine Mannschaft, also es gab noch keine U-Teams in dem Sinne, die jungen Talente angeschaut hat. Eigentlich hieß es dann, ja, vielleicht wird daraus mal eine U19 oder eine U17. Und da war ich wohl auf dem Lehrgang so gut, dass ich 4 Wochen später meine Einladung im Briefkasten hatte.
Mega cool.
Für das EM-Qualifikationsspiel in Lüdenscheid gegen Finnland.
Wahnsinn, auch direkt so schnell. Heute geht das natürlich, kann man sich das nicht mehr vorstellen. Nein.
Ja, dann bin ich dahin und dann haben wir trainiert und dann kam dieses Spiel und es stand 0-0. Und Gero Bisanz sagte zu mir, ich soll mich warm laufen. Das habe ich dann natürlich voller Freude getan. Und es war wirklich auch eine kuriose Geschichte. Damals gab es ja noch die Anzeigetafeln, die man hochgehalten hat mit den Nummern, also nicht elektrisch.
Ja.
Und Gero Bisanz sagte, er wollte jetzt wechseln und wollte die Nummer 11 auswechseln, die Rosi Eilaub. Und die Tafel ging hoch und ich wusste, ich komme dann gleich rein. Und in dem Moment schoss die Rosi das 1-0 für uns. Und die Tafel ging wieder runter und ich dachte, jetzt kommst du wahrscheinlich doch nicht ins Spiel. Aber ich kam rein, es wurde dann jemand anders ausgewechselt.
Okay.
Und ich habe dann mein erstes Länderspiel gemacht, 20 Minuten in Lüdenscheid. Wir haben 1-0 gewonnen. Und von da ab bin ich regelmäßig eingeladen worden, habe eigentlich dann auch mehrheitlich gespielt oder eigentlich fast immer gespielt und war dann eigentlich doch auch sehr früh schon eine Stammspielerin und habe dann 17 Jahre eben mit der ein oder anderen Unterbrechung, sei es verletzungsbedingt oder als ich dann Mama geworden bin, dann auch gespielt.
Ich glaube, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ich sehe es jetzt nicht so schnell, es waren schon 125 Länderspiele, ne? Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Und verletzungsbedingt nur einmal.
Ja, und es war halt so, dass wir damals ja vielleicht 5 Länderspiele im Jahr gemacht haben. Heute machst du 15 Länderspiele im Durchschnitt, wenn du ein Turnier hast, noch mehr. Und da braucht man eben für 125 Länderspiele ein bisschen länger.
Klar.
Aber wie gesagt, das Schöne war einfach, dass wir dann das erste Mal Europameister geworden sind. Wir waren bei der allerersten WM, die es überhaupt im Frauenfußball gab. Wir waren das erste Mal bei den Olympischen Spielen.
Da kann ich gerade schon heulen, ja.
Und das dann ja mitgestalten zu dürfen, miterleben zu dürfen. Und da bin ich wieder bei dem privilegierten Mensch. Das habe ich nie als selbstverständlich empfunden, sondern das war immer so, dass ich das sehr wertgeschätzt habe und dass man auch uns jungen Spielerinnen, uns jungen Menschen außerhalb des Fußballplatzes eben auch über den Fußball, gerade auch über die Nationalmannschaft immer sehr viel mitgegeben hat. Wir haben immer, wenn wir in anderen Ländern waren, etwas zu sehen bekommen. Man hat immer Wert darauf gelegt, dass wir ein bisschen was erfahren, was dazulernen können. Und das macht dich einfach in allen Bereichen, glaube ich, verändert es dich in deiner Persönlichkeit und macht dich stärker.
Vielleicht kannst du da, so viele Fragen, die ich jetzt aufpassen muss, dass ich das richtig sortiere. Ich gehe jetzt auf deine letzte Aussage ein. Also mit diesem Podcast möchte ich ja auch genau solche Vorbilder schaffen, über die wir gerade gesprochen haben, die du nicht hattest. Weil ich glaube, es fällt Mädels oft leicht, jemanden zu sehen und zu sagen, oh, dem kann ich nacheifern, als eben selber so wie du schön vorauszupreschen und dein Bild dir selber zu bauen. Wenn du sagst, ich bin viel gereist, ich habe mich immer privilegiert gefühlt, vielleicht kannst du noch mal sagen, so inwiefern dich das stärker gemacht hat, was für Aspekte du damit genau meinst.
Da gibt es ganz viele banale Beispiele. Ich war zum Beispiel als 16-Jähriger, als ich zum Nationalteam kam, ich war so ein bisschen pingelig beim Essen. Ich konnte ja dann nicht immer sagen, nee, kenne ich nicht, esse ich nicht, mag ich nicht. Ja. Also ich habe tatsächlich bei der Nationalmannschaft gutes Essen kennengelernt und schätzen gelernt. Das hört sich jetzt irgendwie banal an, aber war tatsächlich etwas.
Nö.
Und natürlich, wie gesagt, das erstmal dein Land vertreten zu dürfen, ist was ganz Besonderes. Aber dann Olympische Spiele spielen zu können, zu einer Weltmeisterschaft nach China oder in die USA oder Schweden, Norwegen oder auch damals in die osteuropäischen Staaten zu fahren. Das waren teilweise Herausforderungen, das waren zum Teil auch kleine Abenteuer. Also gibt es ganz viele Geschichten, die eben auch in der Erinnerung bleiben. Und weniger das Spiel oder das Ergebnis, was wir dort erzielt haben. Sondern ich habe Bilder im Kopf, wenn ich an die erste WM in China denke, dass wir irgendwann das Essen nicht mehr so gut sehen konnten und weil es immer dasselbe gab. Und wir abends dann auf dem Flur gesessen haben und es gab aus Deutschland mitgebrachtes Schwarzbrot und die geräucherte Salami. Und es gab auch noch eine Dose Bier zum Einschlafen. Und dann kamen die Däninnen und die Spielerinnen aus Ghana die kamen alle dazu. Und wir haben auf diesem Hotelflur gesessen. Und ich glaube, das sind so Dinge, die nicht selbstverständlich sind und die einfach auch was bei dir verändern. Und dann natürlich, dass man Verantwortung im Fußball übernehmen muss, dass man sich in Rollen verändert. Ich war sehr früh auch schon Klassensprecherin, also ich bin schon auch immer vorne wegmarschiert.
Meintest du ja auch gerade, dass dir das gefällt.
Und trotzdem weiß ich eben auch, dass ich lernen musste mit sowohl persönlichen Niederlagen, als aber auch Niederlagen, die wir im Sport erlebt haben, umzugehen. Mit schwierigen Phasen wie Verletzungen, dass ich plötzlich nicht mehr spielen konnte. Aber auch überhaupt mein Leben zu managen. Also ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich habe 100% gearbeitet, aber auch 100% leidenschaftlich Fußball gespielt. Ich bin 6 Jahre lang 160 Kilometer einfache Strecke zum Training gefahren, hin und zurück. Und das 5-mal die Woche, als ich in Siegen gespielt habe und in Duisburg gewohnt und gelebt habe. Und ich habe vieles dem untergeordnet, aber ich habe es eben immer als positiv erlebt. Ich bin auf ganz viele Geburtstage oder Feiern nicht gegangen, weil ich einfach eine Priorität im Fußball hatte.
Klar.
Und nicht, weil ich damit jetzt irgendwie großartig Geld verdienen konnte, sondern weil es meine Leidenschaft war. Und das ist einfach schön. Und du wächst dann natürlich mit diesen vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die du machst. Und auch mit den Menschen, mit denen du dich dann entwickelst, mit denen du dich umgibst, die auch natürlich mal Phasen haben, wo es ihnen nicht so gut geht. Mit denen wächst du dann einfach.
Und eine Sache, die du jetzt nicht selber angesprochen hast, die für mich aber auch wichtig ist, aus dem Mannschaftssport kommt und die ich so in keiner Schulklasse, in keinem Arbeitsteam so erlebt habe, der Umgang mit Konkurrenz. Das lernt man das lernt man auf so eine besondere Art und Weise, weil es ist eben, man hat sich ja verschrieben dazu, gemeinsam in dieser Gruppe jetzt dasselbe Ziel zu erreichen. Und das ist eben nicht wie im Beruf, dass man dann sagt, okay, ich
will oder muss, also hoffentlich sowieso nicht muss, aber jetzt meinen Nebenmann hier ausstechen, um selber erfolgreich zu sein, sondern man muss dann auch das Ego teilweise zurückstellen und eben gucken, was ist das Beste für das Team.
Ja, man muss nicht nur sein Ego auch vielleicht zurückstellen, sondern man muss auch lernen, dass deine Teamkameradinnen eben auch unterschiedliche Schwächen und Stärken haben. Und es gab so Phasen, ich war ja auch so ein überehrgeiziger Mensch zum Teil und habe auch tatsächlich ab und an meine Umwelt überfordert. Und ich weiß noch, dass mir mal eine Mitspielerin gesagt hat, ja, weil ich das Gleiche erwartet habe, den gleichen Ehrgeiz, gleiche, vielleicht auch das, was ich halt reingeben konnte, habe ich gedacht, muss jeder andere auch reingeben. Und dann hat mir eine Mitspielerin mal gesagt, Martina, ist toll, dass du so bist, aber ich bin nicht so. Und du überforderst mich damit. Und wenn du das von mir erwartest, dann kann ich nicht mehr gut sein. Also erwarte nur das von mir, was ich auch einbringen kann. Und das war wirklich etwas, was mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat und wo ich einfach auch daraus gelernt habe, dass ich gewisse Dinge für mich in Anspruch nehmen darf und die auch von mir erwarten darf, aber das nicht zwangsläufig heißt, ich kann es auch von jedem anderen erwarten, sondern jeder andere hat andere Stärken, die er dann eben in dieses Team einbringt. Und das war mit so ein ganz wichtiger Lernschritt, den ich als recht junger Mensch schon gemacht habe.
Und der sicherlich heute auch auf deine Tätigkeit als Führerin einer Mannschaft sehr zugutekommt.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist sowieso etwas, was Führungskräfte entwickeln müssen. Gerade in Teamprozessen eben auch Schwächen mal zuzulassen und die aber dann nicht herauszustellen, sondern einfach zu sagen, ja, das ist auch völlig normal, aber wir konzentrieren uns tatsächlich auf unsere Stärken. Und das erlebe ich auch oft in Feedbackgesprächen, wenn ich mit Spielerinnen analysiere, dann wird eigentlich immer zuerst gesagt, was nicht gut war. Und wir versuchen uns sehr viel auch darauf zu konzentrieren und zu fokussieren und zu sagen, ja, aber was hast du denn gut gemacht? Und stell das doch heraus und bleib doch vor allen Dingen auch an dem. Und das andere, gut, das können wir kompensieren. Ne? Da haben wir dann Spielerinnen, die auch eine andere Aufgabe oder Rolle haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, sich einmal über das Thema Fehlerkultur auch unterhalten zu müssen. Ich glaube, da hat sich auch Deutschland lange Zeit mit schwer getan oder tut sich zum Teil auch noch schwer. Und wir versuchen da eben vielleicht auch dann mal den einen oder anderen Weg einzuschlagen und zu sagen, wir dürfen Fehler machen. Und es ist auch gut, wenn wir Fehler machen, weil sonst wachsen wir nicht. Sonst lernen wir nicht dazu.
Schön. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurück machen, weil wir haben jetzt viele Abzweigungen genommen. Wir sind aber eigentlich noch in deinem CV so ein bisschen. Wir waren jetzt am Ende meiner Meinung nach, außer es fehlt noch was, dann grätschst du einfach wieder rein, am Ende deiner aktiven DFB-Karriere. Wie ging es dann weiter? Weil du warst ja, bevor du jetzt DFB-Trainerin bist, Bundestrainerin, warst du ja auch schon mal beim Schweizer Verbund.
Genau, also es war eigentlich für mich als junge Spielerin schon relativ schnell klar, dass ich die Trainerscheine machen möchte. Auch da spielte Gero Bisanz als damaliger Nationaltrainer eine große Rolle mit Tina Teune. Wir haben uns immer animiert, schon als junge Spielerin, macht Trainerlizenzen, Ausbildung. Ihr werdet als Spielerin auch besser, ihr werdet ein anderes Verständnis entwickeln. Und ich habe dann gemerkt, dass mir das Spaß macht, eben auch vor einer Gruppe zu stehen oder auch mit einer Gruppe, mit Menschen was zu erarbeiten.
Und dann habe ich eben Verantwortung zu übernehmen, ne?
Genau.
Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen.
Ich habe dann sehr früh eben schon 97 meinen Fußballlehrer gemacht, also die höchste Lizenz, vorher den Weg vorbereitet und wusste eben, wenn ich nicht mehr Fußball spiele, dann möchte ich Trainerin sein. Ich hatte zwar noch nicht das Bild, dass ich im Frauenfußball auch damit meine Existenz dann wirklich bestreiten kann. Aber ich wusste, dass ich das machen möchte.
Und wusstest du, dass du Frauenmannschaften trainieren wirst?
Ja, das war für mich schon relativ klar. Oder eigentlich gab es nur dieses Bild bei Frauenteams, weil es gab ja keine Frauen, die Männerfußball trainiert haben.
Naja, also immerhin warst du auch die erste Frau in deiner Familie, die Fußball gespielt hat. Also ne, hätte ja sein können.
Ja, aber nichtsdestotrotz war es dann auch so, dass mich damals dann der Fußballverband Niederrhein, dass er mir schon signalisiert hat, du kannst bei uns im Verband anfangen als Verbandssportlehrerin, weil der damalige Verbandssportlehrer dann in Rente ging. Und so habe ich das eigentlich so schon vorgeplant.
Ja.
Und da habe ich dann 9 Jahre gearbeitet, bis 2009. Vom Fußballverband Niederrhein bin ich dann in den Vereinsfußball, in den Clubfußball, zum FCR Duisburg, dann nachher noch nach Jena. Und in Jena kam dann die Anfrage vom Schweizer Fußballverband, ob ich mir vorstellen könnte, Nationaltrainerin zu werden. sodass ich so eine, also ich hatte dann schon einen relativ großen Rucksack. Ich war Verbandsportlehrerin 9 Jahre, habe viel in der Talentförderung gearbeitet, ja, mit unterschiedlichen Altersgruppen bei einer Trainerausbildung und habe viele, viele Inputs da bekommen. Ja. Dann war ich im Vereinsfußball und dann bin ich zurück quasi in einen Verband, hatte aber auch schon den Blick für den Vereinsfußball und konnte eigentlich auch wieder in der Schweiz einerseits mit jungen Talenten arbeiten. In der Schweiz war der Frauenfußball ja eigentlich nicht aktuell. Also er hatte keine Bedeutung. Und wir haben dann sehr viel angeschoben. Und dadurch, dass wir uns dann erstmalig mit der Schweiz
sehr viel angeschoben, wirklich.
Ja, für die WM qualifiziert haben, erstmal, genau, da entwickelte sich dann etwas. Und dann gingen auch die Spielerinnen andere Wege, neue Wege. Sie gingen ins Ausland. Das Nationalteam wurde dadurch besser.
Ja.
Ich habe ja neben dem auch noch 5 Jahre das Nachwuchsleistungszentrum geleitet.
Du sagst das immer so. Nebenher habe ich noch.
Ja, und aber ja, das wiederum hat eben so alles, was ich vorher schon erfahren habe, noch ergänzt. Ich hatte wieder einen anderen Blick. Die Schweiz hat schon auch eine andere Kultur. Die Trainerausbildung ist da sehr differenziert. Also ich hatte auch dort wieder die Chance und die Möglichkeit, neuen Input zu bekommen und mein ganzes Feld auch einfach auch nochmal zu erweitern, bevor dann nach 7,5 Jahren eben dann doch der Anruf oder beziehungsweise die ersten Gespräche kamen, ob ich mir auch vorstellen könnte, ja, in mein Heimatland zu kommen und Bundestrainerin zu werden.
Und wie lief das dann? Hast du sofort gesagt, ja, ich lasse alles stehen und liegen? Oder ich kann mir auch vorstellen, weil wie du es gerade gesagt hast, ihr habt super viel in der Schweiz angestoßen und ich war nicht involviert, aber selbst ich fühle mich jetzt schon ein bisschen stolz für dich. Das muss sich ja wirklich unglaublich anfühlen, wenn man sich das erste Mal für ein Land mit einer Mannschaft, also einer Mannschaft im Sinne von einer Generation und ja auch eines ganzen Geschlechts, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzen will, das erste Mal diesen Schritt macht und man baut das erste Mal so eine Infrastruktur auf oder die Möglichkeiten für Menschen, den Schritt ins Ausland zu gehen. Das ist ja wirklich, du bedeutest ja den Leuten auch sicherlich derbe viel. Und wenn man dann eben den Schritt überlegt zu gehen, nach einer langen Zeit auch.
Also es war genau so. Es hat sich sehr viel Nähe aufgebaut in der Schweiz zu den Spielerinnen, weil ich natürlich auch mithelfen konnte, dass sie neue Wege gehen, viele, viele Kontakte natürlich in Deutschland hatte. Also zeitweise waren 16 Spielerinnen aus der Schweiz, die in der Frauen-Bundesliga gespielt
haben. Wow, fast das ganze Team, ja.
Genau, und das hat das Team, wie gesagt, ja auch stärker gemacht. Als dann der Anruf kam, war ich ja noch im Angestelltenverhältnis, im Vertragsverhältnis in der Schweiz.
Ja.
Und wir waren noch mittendrin in der WM-Qualifikation. Und hatten eben auch noch Chancen, mit der Schweiz uns zu qualifizieren. Und von daher habe ich gesagt, ja, ich möchte mich mit dem Thema natürlich Bundestrainerin auseinandersetzen, aber es wird nur dann gehen, wenn ich das in der Schweiz zu Ende bringen darf. Das heißt, ich möchte diese Qualifikationskampagne zu Ende machen. Und dann gab es ja beim DFB dadurch dann die Übergangslösung, dass Horst Rubesch das dann in herausragender Art und Weise gemacht hat, Gott sei Dank. Und eigentlich war es dann geplant, dass wir uns im Sommer dann finden, nur da haben wir dann mit der Schweiz den ganzen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir uns nicht sofort qualifiziert hatten, sondern in die Playoffs mussten. Also ging das ganze Thema dann noch bis zum November 2018. Leider haben wir uns dann auch nicht qualifiziert mit der Schweiz, sondern sind dann in den Playoffs an den Niederlanden gescheitert. Aber wir hatten dann trotzdem natürlich einen sehr emotionalen und auch sehr, sehr engen Austausch. Das hat dann doch alles auch glaube ich, bestmöglich geklappt. Der Horst hat dann noch die ersten Spiele gemacht und wir waren da auch schon in recht engen Austausch und auch Teile des jetzigen Trainerteams wie Britta Karlsson und Thomas Nörenberg und Michael Fuchs, der Torwarttrainer, waren dann auch schon in der Zusammenarbeit mit Horst Rubesch, sodass wir dann relativ nahtlos auch, glaube ich, einen Übergang herstellen konnten und habe dann meine erste Maßnahme tatsächlich erst im Januar 2019 als Bundestrainerin dann mit der Mannschaft haben können.
Und dann ging es ja auch direkt richtig los mit der WM. Wie hast du das erlebt? Bist du direkt mit den Mädels auch auf eine gute Ebene gekommen? Habt ihr euch direkt gut verstanden? Wie lief das dann ab für dich?
Ja, einige Spielerinnen kannte ich ja noch, teilweise aus der Zusammenarbeit im Fußballverband oder in der Zusammenarbeit auch in Duisburg. Es gab ja noch ein paar Spielerinnen, die tatsächlich als sehr junge, zum Beispiel Alexandra Popp, als sehr junge Spielerin schon mit mir als Trainerin zusammengearbeitet haben. Es war dann so, dass ich natürlich ein gutes Bild hatte von der Fußballerin auf dem Platz, weil ich kannte die Bundesliga hin- und auswendig, aber ich kannte ja die jungen Menschen nicht dahinter. Und die erste Aufgabe war es dann tatsächlich, die Menschen hinter der Spielerin auch kennenlernen zu können. Und das haben wir dann im Trainingslager gemacht. Das bedeutet 30 bis 40-minütige Gespräche mit jeder Spielerin.
Speed-Dating hier.
Das haben wir dann vorbereitet über einen Fragebogen, wo ich vor allen Dingen ganz viel auch von den Spielerinnen selber erfahren wollte, um aufzuzeigen, wo kann unser gemeinsamer Weg hingehen, um aber auch ihnen aufzuzeigen, wie ich bin, wie ich ticke und dass ich eigentlich auch ein vertrauensvoller Partner und auch in einer gewissen Art und Weise ein Dienstleister für sie sein möchte.
Darf ich da kurz reingrätschen? Ist das eine Maßnahme, die du dir selber überlegt hast? Oder ist das eine Maßnahme, keine Ahnung, wie es bei Yogi läuft, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich ein Mann so viel empathische Vorarbeiter, jetzt habe ich schlecht den Satz aufgebaut, aber weiß schon, ob der so viel empathische Vorarbeit leisten würde.
Also mir war es halt wichtig. Ich glaube, es ist auch unabdingbar, dass du weißt, was bei diesen jungen Menschen auch im Hintergrund ist, also wie auch zum Teil der familiäre Support ist, in welchen Lebenssituationen sie sind, weil wir haben ja Spielerinnen, die zum Beispiel bei der WM auch Abiturklausuren geschrieben haben oder wir haben jetzt auch beim kommenden Algarve Cup Spielerinnen, die im Abitur stehen. Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich diese Informationen nicht habe, dann kann ich zum Teil auch Leistung nicht objektiv bewerten.
Wären wir wieder auch sonst bei dir, bei deinem Feedback, das du bekommen hast.
Genau.
Du weißt nicht, was du erwarten kannst. Ja.
Und von daher ist das, wie gesagt, extrem wichtig. Und ich glaube, es schafft auch eine Ebene, die dann in schwierigen Momenten für die Spielerin dann wichtig ist, dass sie auch weiß, dass sie im Trainerteam Menschen hat, die Menschen sind und zu denen ich kommen kann, wenn ich gerade mal jetzt nicht vielleicht top performen kann, weil es eben äußere Einflüsse gibt oder weil es vielleicht auch Situationen gibt, die jetzt gerade wichtiger sind als Fußball, weil es gibt 100.000 andere Dinge, die wichtiger sind als der Fußball. Und das haben wir halt versucht aufzubauen, sodass wir da immer wieder auch jetzt natürlich in der Kommunikation sind und auch mich Spielerinnen tatsächlich auch mal fragen, ja, was machst du denn und wie geht's dir denn und vielleicht auch so nach Umfeld fragen, weil sie auch wissen, dass ich eine Tochter habe, die sie zum Teil ja auch kennen. Also da gibt es viele Gesprächsebenen, die außerhalb von taktischen oder spieltechnischen Formen auch liegen. Und die finde ich extrem wichtig.
Die WM würde ich gerne nochmal ansprechen. Die war ja ein Riesenerfolg für den Frauenfußball, so würde ich es mal sagen. Für Deutschland persönlich. Ich würde das jetzt mal dir in den Mund legen, so revidier es gerne, wenn es nicht stimmt. Seid ihr unter euren Möglichkeiten geblieben? Wie hast du die WM einerseits für euch sportlich gesehen? Und vielleicht kannst du dann nochmal den Bogen schlagen. Was hat das für die Entwicklung des Sports bedeutet?
Also ich finde immer noch auch im Rückblick, dass diese WM fantastisch war. Also das war mir im Vorfeld auch. Also ich habe es gehofft, aber mir war es nicht ganz klar. Aber ich wusste, dass Frankreich das in sehr großer Art und Weise auch darstellen möchte, weil der Frauenfußballer doch auch im Vereinswesen, zumindest bei 3-4 Clubs, eine recht große Bedeutung hat.
Ja.
Dass sie dann so einschlägt, auch sportlich, also so in der Attraktivität der Spiele, in der Spannung, in der Dynamik, in dem nächsten Entwicklungsschritt, das war toll. Das hat mich zwar nicht überrascht, das hat mich auch mitgenommen. Also ich selber einerseits zwar als Nationaltrainerin habe natürlich einen großen Fokus auf das eigene Team gehabt, aber wir haben natürlich auch sehr genau hingeschaut, was passiert bei den Spielen, wie ist die Stimmung, wer berichtet alles, wie viele Millionen Leute schauen sich diese Frauenfußball-WM an. Und das war einfach toll. Es war ein riesiger Schritt im internationalen Fußball, der jetzt auch noch eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Sportlich sind wir unter unseren Möglichkeiten ein wenig geblieben, aus unterschiedlichen Gründen. Dass zum Beispiel eben auch Jennifer Marochan, die so eine ganz wichtige Spielerin auch für uns hätte im Turnier sein sollen, eben ausgefallen ist. Dass wir aber auch noch sehr kurz erst zusammen waren. Also wir hatten gerade mal 5,5 Monate Zeit und ich kenne die Spielerin jetzt auch schon ein Stück weit besser. Ich weiß jetzt auch ein bisschen besser, was kann ich der einen oder anderen schon zutrauen? Kann sie überhaupt schon in gewissen Situationen das abrufen, was ich dann von ihr oder wir als Trainerteam von ihr erwarten?
Ja.
Also es war ein Prozess, der aber jetzt für den nächsten Schritt sehr, sehr wichtig war. Wir haben eben dort in einem in einer kurzen Spielphase gemerkt, oh, da fehlt uns einfach noch ein bisschen was. Andersrum haben wir ein Spiel verloren, 2-1, denkbar knapp, und wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Also von daher ist eben auch der Fußball manchmal ein Stück weit brutal. Mhm. Denn am Ende die Leistung, die war, ich finde, die war okay. Das Ergebnis hat uns eben geschadet, weil wir uns nicht für die Olympischen Spiele haben qualifizieren können. Und das war eben unser Minimalziel.
Ja.
Und von daher schaut man immer noch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück. Aber wir schauen auch sehr, sehr positiv nach vorne, weil wir glauben, dass wir mit dieser WM viel gelernt haben und dass wir aus dieser WM sehr viel Positives für die Zukunft auch herausziehen können.
Willst du da vielleicht gleich mal ein bisschen drauf eingehen? Also ich kann noch mal kurz hier ein bisschen beschreiben. Ich bin ja quasi in deiner Base hier. Wir sind in eurem Büro. Und ihr hattet hier gerade eine PK, weil der Algarve Cup vor der Tür steht. Wenn die Folge veröffentlicht wird, werdet ihr wahrscheinlich schon unterwegs sein. Der Algarve Cup steht jetzt vor der Tür. Und dann gibt es natürlich auch noch die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Wenn du sagst, ihr habt so viel gelernt aus der WM und jetzt natürlich auch die Zeit zusammen verbracht, seid wahrscheinlich emotional, sportlich noch viel besser aufeinander eingestimmt. Was ist es, das ihr gelernt habt und jetzt umsetzen werdet?
Ja, also wir haben gelernt, dass wir uns permanent als Mannschaft in gewissen Bereichen weiterentwickelt haben, was Spielpositionen angeht, was Agieren im Spiel angeht, aber auch unsere Spielidee zu festigen mit gewissen Spielzügen. Wir haben ein Playbook erarbeitet, an dem wir permanent zugreifen können. Wir haben ein paar standardisierte Spielzüge, die uns immer wieder helfen. Also wir haben so einen gewissen Anker.
Ja.
Nichtsdestotrotz wollen wir uns weiterentwickeln, indem wir eben taktisch noch flexibler werden, indem natürlich jede einzelne Spielerin sich auch immer wieder vornimmt, in ihren individuellen Stärken noch besser zu werden und vielleicht da, wo sie noch nicht ganz so gut sind, sich natürlich auch weiter zu verändern. Dazu braucht es aber eben Spiele auf absolut hohem Niveau, immer wieder auch den internationalen Vergleich und immer wieder auch die großen Herausforderungen für die Spielerinnen, das ist völlig klar. Und jetzt beim Algarve Cup ist es so, dass wir einen großen Kader haben, einige Spielerinnen wieder dazugekommen sind, die lange nicht dabei waren, also wir haben sehr viel testen auch, dass wir den Spielerinnen, die jetzt lange sich nicht zeigen konnten, eben auch wieder Möglichkeiten geben, aber trotzdem auch immer wieder eine gute Spielqualität haben wollen. Und diese EM, da sind wir dann 2021, ja dann doch auch schon 2,5 Jahre zusammen als Team.
Genau.
Und da glaube ich eben, dass wir, weil wir jetzt eine sehr junge Mannschaft hatten, da wir hatten 15 Spielerinnen, die erstmalig eine WM gespielt haben, dass die natürlich auch mit einer Turniererfahrung jetzt wachsen oder an ihr gewachsen sind und dass wir gewisse Abläufe einfach auch nicht mehr thematisieren müssen, dass sie selbstverständlich sind und dass wir vielleicht auch mit einem anderen Selbstverständnis und Selbstwertgefühl und auch mit einem anderen Selbstbewusstsein dann in die Spiele gehen, weil wir wissen, was wir können und weil wir auch wissen, dass wir gut sind.
I like the confidence. Ist es jetzt noch viel zu früh, schon über Wünsche oder Erwartungen für diese EM zu sprechen?
Ja, ich glaube, es ist schon noch ein Stück weit zu früh, weil es aber auch ein immerwährender Prozess ist. Und da muss man mal abwarten, wie die Gruppenauslosungen sind. Und eins ist Fakt, das haben wir jetzt bei der WM schon erlebt, Europa ist so stark.
Mhm.
Europa hat so viele tolle Mannschaften und hat sich enorm entwickelt, dass du in keinem Spiel mehr bei einer EM auf den Platz gehst und du weißt im Vorfeld, dass du als Sieger vom Platz gehst. Das passiert nicht mehr.
Ja.
Das wollten wir immer erreichen. Wir wollten, dass der internationale Fußball sich so entwickelt. Wir hatten auch schon andere Situationen, genau. Wir hatten schon Situationen, wo du auf den Platz gegangen bist und ehrlicherweise sagen musst, wenn du heute nicht so gut spielst, dann gewinnst du das Spiel vielleicht trotzdem 1 oder 2-0. Wenn du top bist, dann schießt du die halt aus dem Stadion. Das passiert nicht mehr, weil sich der internationale Fußballer speziell auch eben in Europa so entwickelt hat. Und bei der WM waren im Viertelfinale von 8 Mannschaften 7 Europäer. Und bei der nächsten EM werden nur Top-Nationen sein, wo ich glaube, dass jede Nation ihre Stärken haben wird und jede Nation auch in der Lage sein wird, die vermeintlichen Favoriten, die es trotzdem geben wird, und dazu wollen wir dann auch gehören, aber trotzdem auch in der Lage sind, diese zu ärgern und zu schlagen. Und dem wollen wir natürlich dann aus dem Weg gehen. Wir wollen uns so weit festigen, dass wir auch ambitioniert in dieses Turnier gehen wollen und auch gehen werden. Ich glaube, das muss einfach auch unser Anspruch sein.
Guter Anspruch. Ja, ist das auch so ein bisschen der Fluch der Deutschen, dass der Anspruch immer da ist?
Ja. So? Ich glaube, es muss gar kein Fluch sein. Ich glaube, man kann ja auch zu Recht stolz darauf sein. Ja. Ja, wenn man 8-mal Europameister geworden ist, dann zeugt das ja auch von einer Stärke und auf die sollten wir uns auch dann zum Teil berufen dürfen. Aber nochmal, eben andere Nationen sind eben auch wirklich stärker geworden, haben sehr, sehr viel auch in Entwicklung, ja, in Prozesse und auch in Know-how ihrer Nationalteams gesteckt. Und ich finde das gut. Ich finde das toll, dass wir auch wiederum, da bin ich mir jetzt schon sicher, eine EM in England erleben werden, die nicht nur stimmungsvoll sein wird, ja, sondern die wird auch sportlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sein. Und das ist nur das, was wir uns wünschen können, ja, und klar, wünschen wollen. Und dass wir permanent uns dann auch diesen Herausforderungen stellen.
Was wir uns wünschen können und wünschen wollen, hast du gerade so schön gesagt. Ich würde jetzt gerne nochmal auf diese Entwicklung allgemein kurz ein bisschen eingehen. Du hast gerade schon gesagt, in Europa allgemein wurde sehr viel investiert in die Förderung und auch in die Infrastruktur. Wir sind ja jetzt, das war mir gar nicht so bewusst selber, das habe ich mir nicht vor Augen geführt. Ich bin kein, und jetzt sage ich es wieder so, kein Frauenfußball-Experte. Wir sind im 50. Jahr des Frauenfußballs. Das ist eigentlich so wild, dass wir erst 50 Jahre lang das offiziell so spielen. Wenn du jetzt vielleicht unter diesem Aspekt und auch unter solchen Aspekten wie eurem wundervollen Jahresabschluss in Wembley letztes Jahr vor 90.000 Zuschauern oder vor dem Hintergrund, dass eine ähnliche Situation in Spanien es gab, die hatten fast 60.000 Zuschauer im Liga-Derby Atletico Madrid gegen Barcelona, wobei Derby, aber ja. Wie siehst du diese Entwicklung? Wie findest du, steht der Frauenfußball aktuell und wo muss das Ganze noch hin?
Ich glaube, dass ich die Entwicklung total realistisch einschätzen kann und sehe. Das sind diese Zahlen oder diese Spiele sind besondere Spiele, sind Highlight-Spiele. Die wurden auch aus unterschiedlichen Gründen besonders beworben oder eben zum Teil mit besonderen Aktivitäten dann auch herausgestellt.
Ja.
Dass wir bei einem großen Turnier wie in Frankreich oder dann in England auch diese Zuschauerzahlen haben werden, das steht außer Frage. Wobei ich jetzt auch schon gesehen habe, dass in England die Stadien ganz unterschiedliche Größenordnungen haben werden.
Ja, ich hatte auch heute eins gesehen, passen 17.000 rein.
Genau. Also, und im Liga-Alltag müssen wir einfach sagen, werden wir uns, glaube ich, nicht dauerhaft auf fünfstellige Zuschauerzahlen einpendeln, werden wir nicht schaffen, sondern wenn wir es schaffen, und ich glaube, dass England da im Moment ein gutes Vorbild ist, da kommen so im Schnitt 3.500 Zuschauer, wenn wir dieses Niveau erreichen, dann wäre das, glaube ich, wirklich erstmal realistisch und dann wären wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das muss unser Ziel auch wieder in der Frauenbundesliga sein. Dazu braucht es aber auch nochmal ganz viel Aktivität, teilweise aus den Clubs heraus. Es braucht aber auch Support und Unterstützung auf allen Ebenen. Medial, aber auch in der Gesellschaft, in der klaren Haltung, aus der Wirtschaft heraus. Wir brauchen noch mehr starke Partner, die einfach auch Lust haben, junge Frauen und Sport zu fördern, auf allen Ebenen. Und ich mache da gerne auch immer wieder den Schwenk, dass ich sage, wir haben so tolle Persönlichkeiten im Sport. Das sind alles dann auch entsprechend tolle Arbeitnehmerinnen. Die sind in der Lage, sich zu organisieren. Die sind in der Lage, was zu leisten. Die sind diszipliniert.
Hohe Belastung auszuhalten.
Die können mit Drucksituationen umgehen. Die wissen, was sie wollen. Die sind zielorientiert. Ja. Und damit versuche ich auch immer wieder, so ein bisschen nach außen zu gehen und zu sagen, dass es auch Unternehmen vielleicht gut tut, sich auch solche Menschen zu holen und sie aber dann auch eine Zeit lang wirklich nur für den Sport zu unterstützen, damit wir alle einen Mehrwert davon haben. Und dass wir nicht vor Doppelleistung oder Dreifachleistung stehen, so wie wir es zum Teil eben einfach noch auch leisten mussten. Und da arbeiten wir dran auf allen Ebenen. Das wissen wir, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und da müssen wir einfach permanent dranbleiben und auch, glaube ich, aktiv in der Gesellschaft immer wieder da auch das vielleicht sogar ein Stück weit einfordern.
Ja. Nervt dich das, dass man das einfordern muss? Da wäre jetzt wieder so, dass die klassische Frage, ne, boah, und die Männer kriegen alles hinterhergetragen und die müssen sich eben nicht selber organisieren. Schon die Jungs, die dann in die NLZs, in die Nachwuchsleistungszentren gehen, da wird ja schon, da müssen die nur ihre, ne, nicht mal die Tasche packen, sie müssen nur ins Auto steigen und pünktlich beim Training sein, so. Mein grundsätzlich auch im Leben finde ich es immer besser, sich auf sich selber konzentrieren und zu gucken, was kann ich verändern und wo kann ich denn hinkommen. Vergleiche wecken falsche Erwartungen und frustrieren oft und bringen halt nichts. Wie stehst du dazu, wenn du sagst, auch die Clubs sind eigentlich, du oder du nimmst die Clubs in die Pflicht, auch was zu tun. Meinst du da auch die Clubs von Seiten der großen Vereine?
Ja, das muss ja, also ich bin nie für Verpflichtungen, ne? Sondern das muss ja aus sich herauskommen. Also ich glaube, dass tatsächlich, oder ich spüre das ja selber auch, dass ein Umdenken ja auch stattfindet. Ja. Und dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass die Vereine wirklich in Zukunft auch von einem Fußball sprechen sollten und sich auch öffnen müssen für Mädchen und Jungen, also für den gesamten Fußball, ja, weil wir auch immer weniger Mädchen und Jungen generieren für diese Sportart, weil es sehr viel andere attraktive Sportarten gibt. Also auch das ist ja ein Thema. Wir haben immer lange nur gefragt, wie profitieren wir denn im Frauen- und Mädchenfußball vielleicht von Strukturen aus dem Junioren- und Männerfußball. Aber ich glaube auch, dass man von der anderen Seite her auch partizipiert und die Frage stellen sollte. Aber wie gesagt, ich bin nicht für Verpflichtung, sondern es muss aus sich herauswachsen. Und die Vereine müssen da eine klare Haltung entwickeln und den klaren Support dann auch geben und auch dann vielleicht die Erfahrung erstmal machen, wie ist es denn dann überhaupt, wenn wir Frauenfußball fördern, weil vielen ist gar nicht bewusst, dass sie extrem viel zurückbekommen und dass wir dort sicherlich auch einen Mehrwert entwickeln werden. Ich bin aber überhaupt nicht für den Vergleich und ich bin da auch nicht neidisch und es nervt mich nicht, weil das einfach ja so gewachsen ist. Der Männerfußball,
schön,
der hat sich das erarbeitet, das ist gewachsen, er hat eine Riesentradition. Und
feiert eben nicht 50. Jubiläum,
genau,
dieses Jahr.
Genau, und ist eben die beliebteste Sportart weltweit. Und in der Konkurrenz, in Anführungsstrichen, bewegen wir uns dann, weil es leider immer diese Vergleiche gab. Und wir versuchen das jetzt so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, ja, wir spielen Fußball. Und das steht eigentlich ja auch schon für sich alleine. Und versuchen uns dann in unseren Bereichen dementsprechend auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir auch ein Stück weit darauf stolz gucken können, was haben wir denn alle schon in diesen 50 Jahren erreicht? Und da sage ich nochmal, der Frauenfußball, auch vor allen Dingen international mit den Turnieren, wir spielen noch nicht so viele Weltmeisterschaften. Was sich sportlich wirklich dort entwickelt hat, das möchte ich eigentlich viel mehr herausstellen.
Ja, finde ich gut.
Und uns dann an dem eben weiter realistisch messen und in dem wachsen. Es gibt viel mehr Fernsehgelder, es gibt viel mehr auch Prämienregelungen. Wir haben mittlerweile viele, viele Spielerinnen, die Profifußballerin sein konnten. Ich in meiner aktiven Zeit, und die liegt jetzt knapp 15 Jahre zurück. Ich konnte keine Profifußballerin sein. Ja. Also die liegt erst 15 Jahre zurück.
Ja, oh Gott.
Und das heißt einfach, wir haben schon relativ viel erreicht.
Ja.
Und klar gibt es jetzt andere Nationen, die ein Stück weit jetzt auch gewisse Dinge auch ein Stück weit besser machen. Das muss man eben, und das darf man, glaube ich, auch sagen. Mhm. Und da sollen wir hingucken, das tun wir ja auch. Und da fragen wir ja auch nach. Und da kann man vielleicht das ein oder andere dann eben auch mal übernehmen. Für mich ist aber vielmehr so diese Haltung in der Gesellschaft, kommt doch weg von dem Vergleich und kommt einfach und gebt den Support eigentlich allen Sportlern, die sie ihn verdient haben. Da gibt es eben Nationen, aus meiner Sicht, die es besser machen, auch die Niederländer.
Ja.
Denen ist völlig egal, welche Sportart sie supporten. Wenn da Holländer dabei sind, dann gehen die einfach hin. Dann gehen die zum Eisschnelllauf.
Ja, ich wollte gerade sagen, zum Hockey, riesengroß.
Dann gehen die zum Fahrradfahren, dann gehen die zum Frauenfußball, dann gehen die zum Männerfußball.
Das ist ein ganz anderer Patriotismus.
Und das
wieder,
ist so ein bisschen auch vielleicht eine Kulturfrage, die wir versuchen können, so ein bisschen aufzubrechen.
Schön. Was ich noch sagen wollte für die Zuhörer, das hattest du schon zweimal angesprochen, so halb den Commerzbank-Spot, der war legendär, den kennen wahrscheinlich die meisten. Und da war ja so ein bisschen der Joke, die erste Siegerprämie 1989 war das Kaffeeservice. Du warst es ja, du hast dieses Kaffeeservice bekommen, ne? Wie denkst du jetzt im Vergleich, oder ist das bei euch nochmal Thema, oder macht ihr da auch nochmal einen Joke drüber, oder nicht?
Ja, also man wisst, das ist ja das, was die meisten gar nicht wissen, wir hatten Amateurstatus im DFB. Wir durften gar kein Geld bekommen. Also es,
ach so, wir, noch krasser.
Ja, es war gar, also es gab diese Struktur noch gar nicht. Es hat sich ja auch erst nach und nach verändert, dass es dann die ersten Vertragsamateure gab. Dass es, dass man überhaupt mit Fußballspielen Geld bekommen durfte. Und das war 89 noch nicht der Fall. Und von daher, wir haben ja überhaupt nicht einmal im Vorfeld darüber nachgedacht, dass wir jetzt eine EM spielen und uns darüber unterhalten könnten, ob es denn eine Siegprämie gibt. Und ich finde, wir haben das auch eigentlich gar nicht als Siegprämie empfunden, ja, sondern wir haben den EM-Titel gewonnen. Und das erstmalig. Und das in Deutschland.
Verstehe. Ja.
Und dann waren wir so glücklich, dass wir plötzlich Autogrammpost bekamen. Also, ja. Und wirklich in einer Häufigkeit, die war sensationell. Also ich habe in der Woche 30 bis 50 Briefe bekommen, wo Autogrammwünsche waren. Das gab es alles vorher gar nicht. Und dann gab es als Wertschätzung oder als Aufmerksamkeit oder wie immer man das dann auch benennen möchte, halt dieses Kaffee- und Tafelservice, weil der DFB dann gesagt hat, oh, unsere Frauen sind Europameister geworden, jetzt müssen wir halt eben auch was machen.
Ja.
Ja, und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich muss immer schmunzeln, es steht tatsächlich bei uns zu Hause in der Küche.
Ach Quatsch,
ja. Und es wird benutzt.
Und jedes Mal und wird jedes auf Mal, den EM-Titel angestoßen.
Wenn ich auf diesen Teller oder auf die Tasse oder auf die Kaffeekanne schaue, dann habe ich eine positive Assoziation, weil es eins der größten, auch für mich wirklich, auch heute immer noch, eins der größten, emotionalsten Fußballerlebnisse waren, die ich hatte.
So, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Wir sind in unserer Halbzeit angekommen, beziehungsweise die zweite Hälfte wird auf jeden Fall ein bisschen kürzer sein. Keine Sorge, ich will euch nicht überfordern, aber ich hatte ja vorher angesprochen, dass in unseren DFB-Specials immer eine kleine Unterbrechung stattfinden wird. Und genau hier sind wir gerade angekommen. Das ist unsere kurze und knackige Halbzeitshow. Und zwar solltet ihr euch auf jeden Fall einige Termine in den Terminkalender schreiben. Und zwar das DFB-Pokalfinale der Frauen. Das findet statt am 30.05.2020 in Köln. Es ist die 40. Ausgabe. Es wird also ein richtig cooles Ding, auch ein Jubiläum an dieser Stelle. Ich würde sagen, ihr checkt das einfach mal aus. Es wird auch ein richtig cooles Rahmenprogramm geben. Tickets gibt's unter tickets.dfb.de. Schaut einfach mal drauf, holt euch ein Ticket und seid am 30.05. mit dabei in Köln.
Ich muss den Timekeeper machen.
Ja.
Wir sind auch schon hier deutlich über meiner geplanten Zeit, aber das macht nichts. Wir nehmen sie uns einfach. Wir kommen jetzt in den Draw oder in den Draft. Ich habe hier leider keine Schüssel, aber du kannst es dir vorstellen.
Okay.
Durchgemischt. Das sind jetzt die nächsten Kategorien, die kommen. Du darfst eine ziehen, ganz wild.
Ja, ich misch erst nochmal.
Fürs Gefühl.
Dann nehmen wir den. Machen es auf. Brauche ich meine Brille? Oh, Head Coach.
Der Head Coach ist, kannst du gerne ablegen.
Ja.
In dieser Kategorie würde ich dich gerne fragen, wer ist für dich in deinem Leben ein persönlicher Head Coach gewesen? Das muss natürlich nicht, aus dem Sportbereich sein.
Mhm.
Kann jemand sein, der einfach, weiß ich nicht, immer an dich geglaubt hat oder dich in besonders schweren Zeiten unterstützt hat.
Ja, da gibt es aber tatsächlich aus meiner Sportlerzeit doch dann nicht nur einen. Also es war, der erste war wirklich Gero Bisons, weil er eben auch so der Nationaltrainer war und weil das für uns auch so was ganz Besonderes war. Das war die Plattform, wo wir uns zeigen konnten, das war herausragend. Dann da muss ich aber auch sagen, Helmut Horsch im Fußballverband Westfalen war auch derjenige, der so mich in meiner Trainerkarriere sehr unterstützt und gefördert hat und mich dort auch begleitet hat und der auch ein Partner war in meinen Lebenskrisen. Also wenn es mir schlecht ging, bin ich tatsächlich auch nach Kaiserau gefahren und konnte dann mit ihm auch mal ins stille Kämmerlein gehen und konnte ihm auch mal über meine privaten Sorgen oder Momente etwas erzählen. Und dann ein wichtiger Wegbegleiter war meine beste Freundin, die leider vor 5 Jahren verstorben ist, die eben auch so eine Person war, die konnte ich nachts wecken. Wenn es irgendwas gab, was mich belastet hat, dann habe ich sie angerufen, dann saß sie auch schon mal nachts um 3 Uhr bei mir und wir haben über die Sorgen oder Nöte gesprochen und meine Familie. Ich hätte diesen Weg nicht gehen können, wenn ich nicht meine Familie gehabt hätte, vor allen Dingen, als ich Mutter wurde.
Ja, das mit 26. war auch eine Sache, die ich immer wieder irgendwo einbringen konnte. Jetzt ist das ein schönes Ding.
Genau, und meine große Schwester, die war nicht nur bei der Entbindung dabei, die war auch die Ersatzmama. Und meine Familie hat da einen riesen Support gegeben, sonst hätte ich tatsächlich eigentlich auch mit dem Fußball aufhören müssen, weil ich das sonst hätte nicht handeln können.
Da möchte ich vielleicht auch einfach aus einem riesigen Respekt das nochmal ein bisschen ausführen. Du hast deine Tochter bekommen, das hattest du vorhin schon gesagt, während du nicht nur Vereinsfußball gespielt hast, sondern beim DFB warst und Vollzeit gearbeitet hast. Das ist ja, habe ich noch was vergessen? Hast du noch mehr gemacht? Hast du
ja, ich war alleinerziehend.
Ja, du warst alleinerziehend.
Ja,
ja, wie deichselt man das, Martina?
Ja, das deichselt man, indem man einerseits eine tolle Familie hat. Das deichselt man, indem man sich kein schlechtes Gewissen einreden lässt von Menschen, die das versucht haben, die gesagt haben, jetzt ist die Martina schon wieder beim Fußball.
Was leichter gesagt ist wahrscheinlich, ne?
Ganz schwer. Es gab auch Momente, wo ich wirklich mir die Frage gestellt habe, kannst du das noch? Die Dina, als sie sehr klein war, meine Tochter hat natürlich auch mal geweint, wenn die Mama weggefahren ist. Mhm. Und dann habe ich auch geweint. Ja. Aber ich habe mir immer gesagt, das ist das, was dich glücklich macht. Und wenn du eine glückliche Person bist, dann kannst du auch eine bessere Mama und eine glücklichere Mama sein. Und wir haben, glaube ich, nach dem Credo versucht zu handeln, die Dinge, indem wir gesagt haben, die Zeit, die wir miteinander verbringen, als Mama und als Tochter, ist nicht die Frage der Quantität, ist eine Frage der Qualität. Aber es gab auch schwierige Phasen. Es gab auch Phasen, wo Dina mir natürlich schon auch mal gesagt hat, finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich habe immer versucht, ihr das zu erklären. Und ja. Ich glaube, dass sie auch, das sehe ich zumindest heute, sie ist jetzt 26, ist eine ganz tolle junge Dame. Wir haben ein sehr enges, freundschaftliches, liebevolles Verhältnis zueinander, dass wir das ganz gut zusammen hinbekommen haben. Und da können wir auch ein Stück weit stolz drauf sein.
Ach, nicht nur ein Stück, ich glaube, da kann man richtig, richtig stolz drauf sein. Und wenn du das auch so sagst, mega schön, wenn ich glücklich bin, kann ich auch eine bessere Mutter sein, so. Klar, ich kann mir auch vorstellen, dass viele das vor allem zu der Zeit ja irgendwie kommentiert haben oder negativ betitelt. Aber im Nachhinein jetzt, wenn ich mir vorstelle, so eine starke Mutter zu haben, die so für ihre eigenen Wünsche einsteht, das ist ja auch ein Riesenwert, den man dann ja nebenbei quasi vorgezeigt bekommt.
Ja, und die mir, glaube ich, auch den Raum gegeben haben und auch die Qualität als Mama meiner Tochter dann wiederum Freiräume zu geben und zu sagen, entwickel dich in deinen Bereichen und versuch, deinen Weg zu finden und ich unterstütze dich, egal welchen Weg du einschlägst. Und ich glaube, dass das gut ist, weil man so natürlich den jungen Menschen und den eigenen Kindern auch ein Stück weit Sicherheit geben kann.
Schön. Coole Runde, Head Coach. Greif doch noch mal hinein, in die Runde. Schön, dass du immer noch mal durchmischst.
Ja, das macht man so, ne? Auch bei der Pokalauslosung.
Richtig.
So, Shootout.
Shootout ist in meiner Verantwortung. Das wird eine kleine Schnellfragenrunde. Ich habe ein bisschen recherchiert und aus verschiedenen Interviews hier was zusammengeholt. Ist natürlich auch alles mit dem Augenzwinkern, ne? Kannst du bestimmt richtig einschätzen. Deshalb auch die erste Frage. Die Schweizer oder die deutsche Nationalmannschaft?
Die deutsche.
Die deutsche. Wenn du sagst, es war so, also sagst du das jetzt aus deiner aktuellen Position heraus einfach, oder?
Ja, ich bin Deutsche und ich bin der Schweiz mega dankbar für die tolle Zeit und die sind immer in meinem Herzen und ich habe auch noch ganz viel Kontakt dahin. Aber ich bin Deutsche und es ist das Größte für sein Heimatland, dann so eine Position auch ausüben zu dürfen.
Schön. Wenn es nicht Fußball geworden wäre, eher Sängerin oder Gastronomin?
Oh, das ist eine super Frage, weil es zwei Bereiche sind, die mich ja interessieren. Ich wäre gerne Sängerin geworden, aber dafür hätte mein Talent nicht ausgereicht, also hätte ich dann doch in die Gastronomie gehen müssen.
Alright. Fandest du auch schon immer interessant, ne? Die Gastronomie irgendwie?
Ja, auch mein Mann kommt ja auch so ein bisschen, also neben dem, dass er erfolgreicher Bauunternehmer ist, tatsächlich sich immer auch mit Gastronomie beschäftigt, aber 10 Jahre eben auch Großdiskothekenbesitzer. Und wir beschäftigen sehr viel damit und wir schauen, wenn wir irgendwo sind, auch immer tatsächlich, wie funktioniert Gastronomie oder warum funktioniert sie? Und es ist ein Thema, was ich mir für nach meiner Fußballkarriere tatsächlich noch vorstellen kann, dass ich dort dann nochmal einsteige, in welcher Form auch immer.
Herrlich. Frauenfußball, Privileg oder Selbstverständlichkeit?
Selbstverständlichkeit.
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich versuche es einfach mal. Martina oder die Martina? Irgendwo habe ich gesehen, dass die Martina dein Spitzname ist.
Nee, tatsächlich hatte ich zwei Spitznamen. Der am meisten bekannt ist Fossi.
Ach Quatsch.
So wurde ich auf den Platz gerufen.
Ja.
Es gibt noch ganz früher einen aus der Schule.
Der da nämlich ist?
Der auf dann nur mein Sportlehrer benutzt hatte und meine Schulkollegen, aber ist ja so lange her, das haben die alle vergessen, Matze.
Matze?
Ja, tatsächlich. Und selbst mein Mann sagt Fossi zu mir, Fossi. Also von daher. Und ansonsten, meine Mama sagt Martina, wenn sie mal böse auf mich war sowieso.
Passt jetzt vielleicht auch die nächste Frage, eher Dickkopf oder eher Perfektionistin?
Dann doch Perfektionistin mit einem gewissen Dickkopf.
Ja, gehört ja auch irgendwie zusammen, ne? Manchmal dann dran zu bleiben und noch eine Runde zu drehen.
Und ich glaube, der Dickkopf war aber früher etwas größer. Da bin ich auch mal mit dem Kopf durch die Wand oder wollte mal. Und ich denke, dass ich heute schon auch weiß, dass das nicht immer der klügere Weg ist oder der einzig gangbare Weg ist.
Thema Singen hatten wir gerade schon ein bisschen und jetzt aber nochmal ein neuer Turn. Lieber singen oder lieber Gedichte schreiben?
Gedichte schreiben habe ich ja oft nur in den Phasen, wo es mir eher dann nicht so gut geht. Also ich schreibe tatsächlich selten Gedichte, wenn ich so richtig irgendwie cool drauf bin und glücklich bin. Von daher dann doch lieber singen, weil das mache ich permanent im Auto und zu Hause und
präferierte Musikrichtung da an der Stelle?
Alles.
Oder?
Also ich mag Deutschpop, ich mag Liedermacher, ich mag Texte. Also ich habe eben eine Affinität doch zu Worten, zu Lyrik und zu Texten. Und von daher ist mir der Text doch wichtig. Aber ich kann auch mal beim Karnevalslied auch mitgrölen.
Ja. Also geht auch. Sehr gut. Zirkusbesuch oder Tatort?
Kann ich nicht unterscheiden, weil Zirkusbesuch findet auch tatsächlich 5 bis 6 Mal im Jahr statt.
Witzig.
Und der Tatort jeden Sonntag, wenn es die Zeit zulässt, sitzen wir pünktlich um Viertel nach 8 auf der Couch und schauen den Tatort.
Habt ihr ein präferiertes Du?
Nö, tatsächlich aber am letzten Sonntag ausgemacht. Der Tatort hat mir nicht gefallen.
Ah, witzig, ich habe nicht geguckt. Ich weiß nicht, worum es ging. Aber kann sich die ARD mal anhören.
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel hältst du von Social Media? 1 wenig, 10 viel.
Bis vor einem Jahr 1.
Ja.
Jetzt bedingt als Bundestrainerin hat man mir dann tatsächlich gedacht, Martina, du musst auch Kanäle haben. Ich selber mache trotzdem immer noch relativ wenig. Ich vergesse das einfach auch immer.
Ja.
Dann war ich gestern auf einer Veranstaltung und habe dann vorher mir vorgenommen, du machst ein Foto. Ja. Dann war ich zu Hause und habe kein Foto gemacht.
Ja.
Von daher eine 5.
Eine 5 nehme ich. Lieber WM oder lieber EM-Titel?
Ja, der nächste, ne? EM.
Okay, ja gut. Einfach Step by Step immer.
Genau.
Und die letzte Frage, Roman oder Sachbuch?
Roman.
Ja? Ich habe gelesen, du liest auch sehr viel.
Ich lese sehr, sehr viel, habe eine große Affinität doch zu Krimis, lese aber auch Sachbücher, aber auch viele Biografien. Mein Mann legt mir dann schon mal Bücher hin, die gerade auch so ein bisschen in Entwicklung, Führung, Management geht und da tauschen wir uns dann aus. Aber um abzuschalten, um auch mal zur Ruhe zu kommen, muss es dann auch ein Roman sein.
Ich hätte noch eine Rückfrage gerade zum Thema Social Media. Das fiel mir auch ein, nochmal im Rahmen der WM war das ein Thema. Also ich komme ja auch aus der journalistischen Branche und da haben wir natürlich auch immer auf diese WM geguckt und da hat ein Kollege mal gesagt, so, ja, warum posten die Mädels denn nicht mehr? Weil wenn wir darüber reden, dass es sich entwickeln soll und dass auch mehr Medienaufmerksamkeit stattfinden soll, dann wäre das so ein bisschen ein Punkt, den man von euch, sage ich jetzt mal, als Team ganz über einen Kamm geschert einfordern könnte. Und da hatte, ich glaube, das war Alex Popp, ich bin mir jetzt unsicher, sowas getwittert wie, ja, ich bin halt nach dem Spiel und dann durch die Mixzone und bin froh, wenn es erstmal vorbei ist, so.
Ja.
Oder bin bei mir in der Zone. Und da haben wir auch noch so eine interessante Diskussion gehabt, dass die Männer dann eben, weiß ich nicht, Berater haben, die da was vorbereiten oder keine Ahnung.
Genau.
Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Alex hat recht oder man sollte mehr machen oder?
Ja, also man kann ja immer mehr machen. Aber ich finde, auch da sind wir gewachsen. Also ja. Wenn ich sehe, wie toll auch gerade auch Social Media Bereich vom DFB ist, ist einerseits das Offizielle, was du machst, und ich kann auch jede Spielerin verstehen. Und neben dem, dass es natürlich
ich auch,
auch einerseits ganz viel Positives auslösen kann, muss man sich trotzdem auch ein Stück weit schützen. Denn wenn Spielerinnen dann mal was posten, in einem Erfolgsfall ist es immer cool, ne? Da kann man sich, aber wenn es da mal nicht so gut, dann gibt es sofort auch eine Kritik und so, jetzt guck mal, jetzt posten noch was oder jetzt macht der gerade noch ein, nehme jetzt vielleicht auch das Beispiel Jürgen Klinsmann, jetzt macht er aus seiner Euphorie heraus ein Video, weil er das erste Mal im Berliner Olympiastadion als Trainer ist und es wird ihm um die Ohren gehauen.
Ja.
Ja, und wenn er es nicht macht, dann heißt es vielleicht, ja, man könnte ja mehr machen. Und von daher muss man da wirklich immer auch ein bisschen abwägen und den Spielerinnen auch trotzdem noch ihren sicheren Raum geben. Mhm. Da sind sie aber auch sehr gut drin. Also ich glaube, sie können schon sehr gut einschätzen, wann sie was machen sollten. Und wir haben da auch aber natürlich den Support von unserer Medienabteilung, wo wir der einen oder anderen auch schon mal sagen, das war jetzt vielleicht gerade nicht passend. Und denkt da vielleicht nochmal drüber nach. Aber wir geben nichts vor, sondern wir versuchen auch dort eigentlich nur eine Hilfestellung zu geben.
Ja, finde ich gut. Das war meine Schnellfragerunde. Du hast es geschafft. Greif doch nochmal hinein. Ah, übrigens, kleine Anekdote. Ich habe auf dem Hinflug Peter Neururer getroffen. Der kam vom Fantalk. Ich soll dich lieb grüßen.
Ja, vielen lieben Dank. Einwurf.
Einwurf ist deine Aufgabe quasi. Ein Thema hast du dir überlegt, vorbereitet, über das du gerne reden würdest.
Also wir haben ja jetzt auch echt schon ganz viel geredet.
Wir haben sehr
viel
natürlich auch schon abgehakt, klar.
Ja, vielleicht so Veränderungsprozesse, die wir so eigentlich jetzt so im letzten Jahr im DFB auch erlebt haben. Also so die Synergien, die wir schaffen. DFB Academy, wir haben jetzt ganz tolle Themen. Ich glaube, wir sind da sehr offen. Wir haben jetzt Performance Days gemacht bei den Nachwuchsnationalteams. Wo war das Thema Ernährung, Neuroathletik oder neurozentriertes Training. Also wir gehen neue Wege, wir nehmen uns Experten und stellen uns da unheimlich breit auf und haben da einen ganz großen Wissenstransfer. Und ich glaube, das ist ganz vielen Menschen auch gar nicht bewusst. Die fragen ganz oft, was machst du denn eigentlich noch so, wenn du nicht gerade auf dem Platz stehst und nicht mit der Nationalmannschaft zusammen bist, dass das natürlich unheimlich vielfältig ist und dass wir auch speziell jetzt auch eine unheimlich enge Zusammenarbeit haben, bis runter in die U15, bis runter zu unseren Talenten, wo wir uns mit den Trainerinnen austauschen, wo wir versuchen, die Spielerinnen schon sehr individuell zu begleiten und ihnen einfach Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und das kann man, glaube ich, noch mehr publizieren. Und immer wieder auch, stelle ich fest, ich halte ja auch viele Vorträge, dass die Menschen dann überrascht sind und dann sagen, wie, das macht ihr auch noch? Und wie, das auch? Und da bist du auch. Und ja, das ist ja cool, das ist ein cooles Thema. Ja, also einfach nochmal zeigen, wir sind hochprofessionell aufgestellt und wir machen echt viele coole Sachen.
Und wenn du sagst, es gibt immer mehr Synergien, gerade auch im DFB, vielleicht kannst du da nochmal mehr drauf eingehen, Synergien im Sinne von Männer- und Frauenfußball?
Genau, oder? Wir machen, wir sprechen ja im DFB auch nur noch von einem Fußball, wir machen ja gemeinsame Trainertagungen,
cool.
Wir tauschen Clips aus,
oder?
Seit knapp einem Jahr, jetzt anderthalb Jahren ist es so. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema habe für meine Mannschaft, wo ich sage, ich möchte jetzt irgendwie sehen, wie wir pressen wollen aus dem 4-2-3-1, wie macht das zum Beispiel Jogi Löw mit seinem Team, dann tauschen wir uns da aus.
Ja, perfekt.
Und dann haben die auch Material für uns, also eben auch Videomaterial, was wir dann zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir haben uns zum Beispiel auch vor der WM mit Markus Sorg getroffen und haben gefragt, was war denn euer Transfer aus der WM? Also was habt ihr vielleicht im Nachgang auch festgestellt? Habt ihr nicht so cool gemacht oder können wir besser machen? Weil wenn wir das erfahren, dann hilft uns das auch schon immer. Da war zum Beispiel, wie seid ihr damit umgegangen, wenn es kurz vor Schluss 2-1 gegen euch steht?
Ja.
Und wir haben nur noch 5-6 Minuten Zeit. Habt ihr da eine Strategie?
Schön.
Wie seid ihr die angegangen? Und ja, das ist dann etwas, wo wir alle einen Mehrwert draus haben. Und das ist auf Augenhöhe. Also das passiert eben auch nicht nur in die eine Richtung, sondern Christian Wörns möchte jetzt zum Beispiel eben auch zum Frauennationalteam kommen. und sagen oder wissen, wie wir bestimmte Dinge machen, weil er gesagt hat,
voll
hey,
cool,
das macht ihr, das macht ihr cool und hat sich informiert, wie wir zum Beispiel Spieltagsbesprechungen machen, wie wir bestimmte Dinge angehen und visualisieren.
Also voll offen, totaler Austausch, viel Respekt.
Ja, und man profitiert eben davon. Ja, total, also jeder profitiert von dem anderen oder von den unterschiedlichen Herangehensweisen. Und das ist halt was. Also du kannst deinen Rucksack, den du hast, immer weiter füllen.
Ja.
Und ich kriege dadurch auch mal wieder eine neue Idee, weil man ist ja schon auch ein Stück weit eingefahren in seinen Arbeitsprozessen. Ja,
definitiv.
Und ist ja völlig klar. Ja. Und deshalb ist es eben auch für uns echt wertvoll, wenn da nochmal einer kommt und sagt, hey, das habe ich jetzt mal so gemacht oder so ausprobiert. Und dann denkst du, hey, cool, das klaue ich dir jetzt mal und das nenne ich jetzt mal mit für mein Team.
Du hast gerade noch eine Sache gesagt, dann haken wir auch ab. Beim DFB gibt es nur noch die Unit Fußball. Finde ich schön. Und ich hatte eine Diskussion mal gelesen, das war im Rahmen des World Cups vergangenen Jahres. Und ich glaube, ich persönlich kann damit auch nichts anfangen. Das ist genauso wie Gendern, muss man jetzt immer Schiedsrichterin sagen oder kann man bei Schiri bleiben so. Das Thema, muss es Frauenweltmeisterschaft heißen, Frauenfußball oder nicht? Hast du dazu eine Meinung oder nervt dich das auch? Ich dachte, ich frage jetzt mal.
Ja, also ich habe da schon echt oft drüber nachgedacht, aber ich habe auch keine Lösung dafür, wie man es denn jetzt nennt, weil es ist ja tatsächlich so, dass es eigentlich auch die Männerfußball-WM ist. Aber die wird halt irgendwie nicht gesagt, weil es lange Zeit einfach so war, wir haben Fußball-WM.
Waren halt auch nur die Männer
klar,
da, haben wir gerade drüber geredet.
Genau. So, und von daher ist es schon, also ich finde dann, du hast ja auch ein unterschiedliches Logo, also es ist ja dann auch, es stehen ja dann auch die Frauen im Vordergrund und das finde ich jetzt auch, also ich glaube, das darf man schon sagen, dass es ist ja auch die Frauen-Handball-WM oder die Frauen-Hockey-WM.
Ja, nö, also, ich habe damit auch nichts so zu tun. Ja?
Und es ist Problem, auch die Hockey-Männer-WM, also ich glaube schon, da wo aber eine WM zusammenkommt, also es ist die Schwimm-WM oder es ist die Leichtathletik-WM. Ja. Da nehmen ja sowieso die unterschiedlichen Geschlechter teil, aber die sind ja auch in ihren Sportarten. Also da braucht man diese Unterscheidung nicht. Aber in dem Moment muss man sie einfach heranziehen. Es sei denn, die Männerfußball-WM und die Frauenfußball-WM findet irgendwann mal parallel statt.
Oh.
Wäre doch mal eine coole Idee.
Fände ich schön. wird notiert.
Annette schüttelt den Kopf.
Merken wir uns.
Merken wir uns.
Und gehen wir natürlich
in 30 Jahren
mit Nachdruck an. Vielen Dank an der Stelle. Und wir haben noch eine letzte Runde. Das ist die Special-Kategorie, die sich der DFB überlegt hat.
Abseits.
Das ist das Abseits. Eine kleine Überraschung ist das. Und zwar habe ich von Annette im Vorfeld eine Sprachnachricht geschickt bekommen von Marina Hegering.
Okay.
Gute Reaktion. Und sie lautet folgendermaßen.
Hi Martina, du hast bereits diverse Lieder mit deinen Teamkameradinnen zusammen aufgenommen und released. Kannst du dir jemals vorstellen, bald mal ein Soloalbum zu starten?
So, also du singst nicht nur offensichtlich alleine gerne im Auto, sondern du gehst es schon auch an.
Ja, wir haben tatsächlich 3 Teamsongs, habe ich irgendwie schon mal so ins Leben gerufen. Der erste war Samba im Fuß mit dem FC Duisburg beim Pokalfinale.
Und ihr habt die wirklich aufgenommen?
Und wir haben den aufgenommen im Studio.
Ach Quatsch.
Der zweite große Song, den ich initiiert habe, aber nur im Background-Chor.
Heißt Atemlos?
Nein, war tatsächlich der WM-Song, der EM-Song für das Schweizer Frauennationalteam.
Ah, cool.
Mit United in Red. Und den hat Rachel Rinas dann, die eine hervorragende Sängerin ist.
Die ich auch kenne.
Mit Background Chor und eben mit uns zusammen im Studio haben wir den aufgenommen. Ganz, ganz toller Song.
Ach, herrlich.
Und dann hatten wir ja so einen kleinen Teamsong jetzt vor der WM mit den deutschen Frauen. Das war Allee Maximal, den wir performt haben, so mit Gitarre, so ein bisschen Lagerfeuermäßig.
Geil.
Mit einem guten Freund von mir. Aber um Marinas Frage zu beantworten.
Wann kommt das Soloalbum?
Soloalbum geht einfach nicht, weil dann würde man ja hören, dass ich nicht so gut singen kann.
Autotune.
Und ich hatte einen Solosong, das wissen die allerwenigsten, auf unserer Hochzeit habe ich für meinen Mann und vor 400 Gästen auf der Bühne gestanden und gesungen.
Und zwar ein selbstgeschriebenes Lied.
Es gibt ja das, nee, nicht selbst geschrieben. Es gibt ja das Lied von der Münchner Freiheit, Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
Ja.
Und ich habe das Lied umgeschrieben auf Ohne dich möchte ich nie mehr sein. Und habe das dann umgetextet auf Hermann und auf mich.
Ach, süß.
Bin ins Studio gegangen, habe das aufgenommen.
Nee.
Und habe das gesungen und Hermann hört das ab und zu noch, wenn er im Auto sitzt. Und die CD gibt es also tatsächlich.
Ach, herrlich.
Ja. Also dann aber die wird nicht veröffentlicht.
Nee, ja, ist okay. Ist in Ordnung. Das ist ja auch ein sehr, sehr privates Ding.
Ja.
Aber du, ja, wusste ich nicht. Ich dachte, du singst halt im Auto.
Aber doch, aber die 400, die da waren, die wissen es.
Ja. Ach, herrlich. Okay. Martina, an dieser Stelle enden meine Fragen, meine Abseitze, meine Überraschungen. Tausend Dank für deine Zeit.
Gerne.
Ich bin dir super dankbar für den Input, für die Offenheit auch, ganz klar. Und jetzt zu allerletzt, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir es am besten machen. Es gibt nämlich eine letzte Kategorie, die heißt Pep Talk.
Ja.
Die du bitte, mit der du quasi die Folge abschließt, in der du nochmal an die Zuhörer eine Motivationsrede raushaust, warum es sich lohnt, weiter an sich zu glauben und durchzuziehen. Und wir haben ja aber auch noch das Trikot. Du hast nämlich ein Trikot beigesteuert, wollte ich gerade sagen, mitgebracht. Dann machen wir das noch zuerst. Erzähl doch mal kurz. Wir haben hier ein wundervolles Frauen-Nationaltrikot.
Genau, wir haben ein Nationalmannschaftstrikot. Da haben alle Spielerinnen und auch, glaube ich, ein großer Teil des Trainerteams unterschrieben. Ist, glaube ich, dadurch ein besonderes Trikot.
Definitiv.
Und ja, das liegt jetzt hier auf dem Tisch.
Und das wird nämlich verlost im Anschluss. Da freue ich mich total drauf. Können wir gleich vielleicht noch ein schönes Foto machen, damit die User über Social Media, wo wir es am besten raushauen, dann auch Bescheid wissen. Tausend Dank.
Mhm.
Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle dir die Folge zum Schließen geben mit einer schönen Motivationsrede.
Ja, also ich möchte einfach allen Hörern, Zuhörerinnen, aber auch hoffentlich männlichen Zuhörern mit auf den Weg geben, dass ihr einfach herausfinden sollt, was euch glücklich macht. Und wenn ihr Leidenschaften, also jeder, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch Talente hat und besondere Dinge kann und sich nicht beirren lassen soll von Negativität und von anderen, die einfach irgendwie einem erzählen wollen, wie man zu sein hat, sondern nutzt eure Individualität und geht da euren Weg und seid mutig und lasst euch einfach nicht beirren und umgibt euch mit guten Menschen, weil von guten Menschen profitiert man und gute Menschen werden euch immer fördern und werden euch auch im Worst-Case-Fall, wenn etwas mal nicht so gut gelingt, nicht fallen lassen. Und von daher selbstbewusst bleiben und wirklich das Heft in die Hand des Handels nehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, geht auch mal eine Tür zu, dann seid voller Energie, weil dann gehen mindestens zwei neue Türen irgendwann wieder auf.
Tausend Dank.
Sehr gerne.